Hallo und herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast. Jeden Freitag schicken wir euch zwei Tracks entgegen, zwei Songs, die wir ausgewählt haben. Mit wir meine ich Kirk Dells und mich, Wolfgang Hase. Und erklären euch ein bisschen, warum wir die so toll finden und was an denen in der Geschichte von Disco, Boogie, Funk, Soul und House Music so wichtig ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich natürlich nicht alleine hier sitze und über Musik referiere, sondern mit meinem Lieblingsfreund und mit DJ Kirk Dells. Hallo Kirk, hallo nach Köln. Wie geht es dir heute?
Yo, Wolfgang, ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Letzten Freitag haben wir noch in einer versteckten, nicht öffentlichen Party gerockt und es hat mir viel Freude bereitet mal wieder.
Naja, um euch das transparent zu machen, und der eine von uns beiden ist 50 geworden und das bin dann wohl ich. Und am Freitagabend haben wir das zelebriert mit Nudeln und Musik und am Samstag haben wir das zelebriert nochmal in Ludwigsburg mit noch mehr Musik, sowohl live wie auch als DJ gespielt. Naja, wir sind halt Music Lovers und wir sind dicke, gute Freunde. Kirk, genug der Geschichten aus dem Privatleben. Du hast uns doch bestimmt einen richtig guten Track mitgebracht. Wo geht's denn heute hin?
Ich hoffe, es ist auch für dich und für euch ein richtig guter Song. Ich reise nämlich mit euch direkt am Anfang unserer schönen Sendung musikalisch ins Jahr 1980, nämlich nach Frankreich, und stelle euch einen Song vor, der für mich lange Zeit ein bisschen unentdeckt in der Plattenkiste rumlag. Als ich ihn dann wieder entdeckt habe, dann schon auch so eine Übergangsphase vom klassischen Disco-Sound hin zum elektronischeren Boogie-Elektro mitmarkiert, mit ganz vielen anderen Produktionen, die es auf dieser Soundwelt so gibt, und einen wirklich eigenen Vibe verbreitet, nämlich so zwischen Italo-Balearic-Sound, bisschen Blue-Eyed-Soul mit drin. Ich spreche von I Love You Dancer von der französischen Studio-Band Voyage. I Love You Dancer ist der zweite Track auf deren Album Voyage Nummer 3. Wie der Titel schon sagt, war das dann wohl das dritte Album von Voyage, das 1980 auf dem französischen Label Sirocco oder Scirocco, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, erschien. Und ich habe es auf der B-Seite der Maxi-Auskopplung I Don't Want to Fall in Love Again entdeckt. Das war die eigentliche Auskopplung. Und auf der B-Seite befindet sich eben dieser Track I Love You Dancer. I Love You Dancer, der Text sagt alles. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass die Band die Tänzer mag, die darauf tanzt weltweit, und auch das zweisame Tanzen auch krass bevorzugt wird. Der Song kombiniert klassische Disco-Elemente mit elektronischen Sounds, was ihn zum einen der frühen Vorreiter des Italo-Sounds macht, kann man schon sagen. Die Struktur ist klar und tanzbar, mit eingängigen Hooks auf einem Refrain, der im Ohr bleibt. Er kommt schnell zur Sache und ist, wie viele aktuelle Produktionen, direkt im vollen Groove. Also er steigt direkt mit allem, was der Song hat, ein, außer dem Gesang. Der beginnt mit einem Teil, der inhaltlich wie ein Break daherkommt. Man könnte ihn auch in der Mitte des Stücks vermuten, gefolgt von einem Pre-Chorus, bevor im späteren Arrangement dann sehr, sehr spät die eigentliche erste Strophe einsetzt. Den Anfang bis zum Beginn des ersten Vers hören wir uns dann auch jetzt direkt. Auffällig ist hier, und ich schätze mal, das kann jeder jetzt nachvollziehen, dass so ein leichter Yachtrock-Vibe entsteht. Allerdings ist die Nummer für Yachtrock deutlich zu schnell mit 120 BPM. Egal. Die rockige Akzentgitarre steht schon ziemlich im Vordergrund, was das Ganze halt auch eben so yachtrockig macht und verleiht der Komposition eben diesen Hauchrock. Marc Chantereau spielt hier die tragenden Keyboards. Im Speziellen reden wir hier von einem Oberheim OBX, einem Polymoog und einem Arp Odyssey. André Slim Pezin rockt die Gitarre. Pierre Alain Dahan spielt die Drums und ist gleichzeitig der Leadsänger und hier in dem Stück akzentuiert gebackt von der gesamten Band. Und Sauveur Malania ist für den funkigen Bass verantwortlich. Krasse Namen, die ich hoffentlich alle richtig ausgesprochen habe. Auf den beiden LPs zuvor war die britische Sängerin Sylvia Mason James als Leadsängerin zu hören, aber jetzt ab diesem dritten Album übernahm dann Dahan den Leadgesang. Wir hören uns jetzt eine Strophe mit Bridge an. Dieser Teil zeigt uns, wie die Harmonie-Changes in dem Stück kurzweilig die Stimmung anheben und der eigentlichen Struktur des Songs so einen richtigen Schub in Richtung balearischem Gefühl verleiht, wie ich finde. Da wird das ganz deutlich, dass es dann schon so yachtrockig Segelturn rüberkommt. Also diese eben gerade bemerkte transponierte Stelle im Akkordwechsel ist schon wirklich krass und ich hoffe, euch ist das jetzt auch allen klar geworden, was ich mit diesem balearischen Segelturn-Gefühl meine. Eigentlich fast schon hymnisch geworden, das Stück. Nochmal kurz zurück zur Band. Das Debütalbum von Voyage, was Voyage hieß, aus 1977 und der Nachfolger Fly Away 1978, erreichten beide Platz 1-Listungen der US-Dance-Charts. Was ich ein bisschen ungewöhnlich finde, weil die Band insgesamt eher so mit so plastikartigen, durchschnittlichen, teils auch instrumentalen Disco-Nummern daherkommt und wirklich diese I Love You Dancer-Geschichte ein außergewöhnlich starkes und tolles Stück von der Band ist. Der Song Souvenirs, der ein oder andere kennt den vielleicht aus 1979, war wirklich ein internationaler Hit der Band und erreichte Platz 41 der Billboard Hot 100. Den Song und wahrscheinlich auch ein paar andere von den Platten, als auch natürlich I Love You Dancer, packe ich euch auf die Spotify und die Apple Music Liste im Nachgang drauf. Nach dem vierten Album, One Step Higher 82, löste sich diese Studioband auf und verteilte sich auf andere Produktionen und ist seitdem her umtriebig auf diversen anderen Produktionen. Mein lieber Wolfgang, was sagst du denn zu diesem Segelturnbrett?
Also ich habe jetzt gerade nach meinen Segelstoffschuhen gesucht. Das ist ja Mittelmeer pur. Also hier scheint gerade die Sonne durchs Fenster und mir fehlt eigentlich nur noch der Blick auf den maritimen Hafen, damit ich mich so edel fühlen kann, wie die Franzosen das hier zum Sound geben. Ganz erstaunlich, ich kannte die Nummer gar nicht. Mal wieder hast du mich vollkommen überrascht mit was ganz, ganz Neuem. Und ich finde vor allem diesen Transponationssprung, den sie da machen, in der zweiten Stelle, die wir gerade gespielt haben, echt irre. Also das ist so richtig nochmal, als hätte man einen zweiten Track aufgemacht in dem ganzen Ding. So, komm, lass uns aus den beiden Dingen einen zusammenschnüren. Aber er tut's, er macht's voll. Er ist richtig angenehme Meeresbrise und trotzdem was Tanzbares. Aber ich würde bevorzugen, dazu auf einem Schiffsdeck zu tanzen und nicht in einer Diskothek, wenn ich ehrlich
bin. Aber auch in der Disco und im Club kommt er gut. Anfangs hat mich so ein bisschen die leicht angerockte Gitarre gestört, aber ich finde, die geht in der Gesamtposition.
Ja. Aber also ich habe mich, da ging mir am Anfang auch so, dass ich dachte so, die ist vielleicht ein bisschen zu viel für das, was man von Yachtrock erwarten würde. Also dass es schmufer geht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass genau die Art, diese Gitarre zu spielen, die so ein bisschen pickt, die so kurze, ganz kleine Picks hat, klingt ein bisschen nach dem guten Ketal American von einer belgischen Kombo. Und das fand ich dann aber eigentlich wieder auch sehr, sehr passend und sehr richtig, um das Discoider zu machen. Also es bringt so eine Funkiness aus der Gitarre mit dem ungewöhnlichen Sound. Und das macht die Nummer aber eben nicht zu einer von 500 Smooth-Yacht-Rock-Nummern, sondern da bringt sie ihr Besonderes mit raus in meinen Ohren. Und das macht sie gut. Also es stört nicht nur das gewünschte Gefühl oder das, was man erwarten könnte, sondern es tut's dann eins nach oben raus, finde ich. Bin ich dabei?
Ja, absolut. Und was sie auch tut, ist trotz ihrer komplexen Struktur und ihres Arrangements und den krassen Harmoniewechseln, sie läuft einfach total smooth durch, was ihr euch im besten Fall auch alle einfach mal komplett reinzieht. Wolfgang, was hast du uns denn eingepackt für heute?
Ja, ich bin mal wieder ins etwas komplexere Jazzfach gewechselt. Eine Nummer, die man als Jazz-Funk-Disco bezeichnen kann. Und zwar Groovin' You von Harvey Mason. Inspiriert durch den Freitagabend tatsächlich, den wir gemeinsam verbracht haben. Da ist mir diese Maxi-Single, die ich gekauft habe auf Arista Records von 1979, mal wieder in die Hände gefallen und ich habe sie laufen lassen und ist mir dann wieder aufgefallen, was das für ein unglaublich geiles Stück ist. Ich spiele euch jetzt mal gleich direkt das Intro vor und dann würde ich euch mal gerne raten lassen. Ratet für euch zu Hause, was für ein Instrument hat Harvey Mason denn wahrscheinlich gespielt, wenn er so sein Intro klingt. Raten. Was für ein Instrument spielt wohl wahrscheinlich Harvey Mason? Für die, die ihn nicht, die ich schon kenne.
Ich würde schwer vermuten, dass die Leute, die ihn nicht kennen und jetzt raten sollen, denken, es ist ein Bassist, weil der Bass ganz deutlich im Vordergrund steht. Ist er aber nicht.
Genau, ist er nicht. Nein, er ist Schlagzeuger. Und das macht es so richtig spannend, weil offensichtlich hat er auch verstanden, dass ein guter Groove mit einem guten Bass essentiell wichtig ist, um eine Nummer in dem, wo er damit hin wollte, denn zu machen. Harvey William Mason, geboren 1947 in Atlantic City, New Jersey, hat sich ausbilden lassen als Schlagzeuger und als Pianist gleichzeitig. Man kann sagen, dass er seine meiste Zeit seines Lebens musikalisch im Studio zwischen Fusion und Mainstream-Jazz verbracht hat und er hat für ganz unterschiedliche Künstler gespielt. Notorious B.I.G., Carlos Santana, Barbara Streisand, James Brown, Henry Mancini, Sergio Mendes, auch ganz tragend und auch beim London Symphony Orchestra. Er hat in Berkeley studiert und wurde sehr schnell als einer der absoluten Granden seines Jahrgangs entdeckt und von Errol Garner in seine Band geholt. Das heißt, 1970 hat er schon mit einer echten amerikanischen Jazzgröße gespielt und hat sich dort weiter ausbilden lassen. Dann nächsten Stationen waren dann unter anderem Jan Hammer und George Mutz, mit denen er gespielt hat in Los Angeles. Und dann hat er mitgeschrieben an einer total geilen TV-Serienmelodie, nämlich Die Straßen von San Francisco. Stammt unter anderem mit aus seiner Feder. Und dann kam irgendwie die Wendung, die ein bisschen auf die Kurve geht, in unsere Richtung, die das schon mal einleitet, was wir von ihm hören. Nämlich, dass es ein Jazz-Funk-Fusion-artiges Soundkonstrukt gibt, das auch sehr gut tanzbar ist. Die Headhunters waren eine der wichtigsten Bands, in der er gespielt hat. Herbie Hancock war der Kopf der Band als Pianist und er hat dort zusammengespielt, dann mit eben Herbie Hancock und hat mit ihm geschrieben das Stück Chameleon. Auch eine ganz, ganz großartige Nummer, die schon, obwohl sie im Rhythmus untypisch ist, ein bisschen nicht ganz gerade rumzutanzen, etwas ist, was einem den Hintern bewegt. Chameleon packe ich euch auch mit in die Playlist von Spotify oder iTunes Music, sodass ihr auch da so ein bisschen auf den Weg kommen könnt. Ein paar weitere Stationen von Harvey Mason waren unter anderem mit Grover Washington zu spielen, Mr. Magic 1974 aufgenommen, Quincy Jones, den wir ja auch schon erwähnt haben, einer der ganz großen Produzenten, Donald Byrd. Also es ist wirklich unglaublich, mit wem er alles gespielt hat aus der Jazz-Funk-Szene. Und das macht ein bisschen auch klar, wie er so seine Erfahrungen gesammelt hat. 1979 ist er hingegangen, hat sein, glaube ich, drittes Album aufgenommen. Das heißt genauso wie der Song, nämlich auch Groovin' You. Und der Track selber ist das Schlüsselstück von diesem Album, weil es den Groove entfesselt und ja, es war auch schon da, glaube ich, damals für DJs gemacht. Das war so die Idee, auch in die Clubszene in den Vereinigten Staaten, in New York und Los Angeles mit reinzukommen als Jazzer. Das war für diese Jazzer eine unglaublich interessante Angelegenheit, weil die Jazz-Alben natürlich nicht so große Stückzahlen verkauft haben, teilweise. Und die waren zwar wahnsinnig gut produziert und gut gemacht, aber wenn man einerseits ein bisschen Popularität in der Öffentlichkeit haben wollte und andererseits ein bisschen bessere Verkaufszahlen, dann war es absolut dienlich, auch mal als Jazzer Musik zu machen, die in den Clubs laufen kann. Das hat er hiermit gemacht und auch mit seiner Fusion Band, die er später hatte, nämlich mit 4Play und mit den Headhunters, mit Herbie Hancock. Wie schon erwähnt, das Personal, das man lesen kann, wer da so mitgespielt hat, ist ganz schön außerordentlich. Richard T. spielt Fender Rhodes, Stanley Clark spielt Bass, Bob James spielt auch Rhodes auf dem Ding mit und Wawa Watson ist die Gitarre, von der wir dann noch einiges gleich hören können. Kirk, dir ist die Nummer natürlich bekannt. Ich gehe auch davon aus, dass du sie wahrscheinlich als 12-Inch Vinyl besitzt. Was ist dein Gedanke zu diesem Song?
Aber selbstverständlich steht da eine Vinyl-Copy im Schrank und ganz gerne lege ich den Tune auf und höre ihn sehr gerne. Und jetzt, nachdem du geschildert hast, wer da wirklich alles so mitgespielt hat, wundert mich das nicht, dass das die absolute Rakete ist. Das scheint ja wirklich so, als hätten sich die Musiker der damaligen Zeit in ihrem Highfly die Hand gegeben gegenseitig und überall die ganzen Produktionen mitgefeatured. Ja, fantastisch. Also alleine am Anfang, den wir eben schon gehört haben, wie tight die Drums reinkommen, wie völlig interagierend die Bassline da drauf sitzt, da wird der Begriff Rhythmusgruppe klar, was einen Tune eigentlich in der Grundsubstanz ausmacht. Wenn die Rhythmusgruppe stimmt, hast du die halbe Miete schon drin. Der Rest als Geplänkel obendrauf macht dann den finalen Groove und die Songstruktur aus. Aber die Rhythmusgruppe muss sitzen.
Absolut. Also die Tightness davon, wie der Bass mit dem Schlagzeug hier zusammenspielt und den recht reduzierten Gitarrensachen, die da so vorkommen, die eigentlich mehr Licks sind, die es aber halt funky auffüllen, das ist schon sehr, sehr ausgefuchst. Harvey Masons Sohn hat bei der Produktion auch mitgespielt und mitgewirkt, mitproduziert und mitgeschrieben sogar. Den hat er später dann auch zu einem richtig guten Musiker ausgebildet. Und die haben so eine Sache gemacht, die später sehr viel gesampelt wurde, nämlich Bau, 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 Bau. Die haben einfach mitgesungen, was der Bass an der Stelle in dem Break spielt. Das hören wir uns jetzt mal an, wesentlich besser gesungen, als ich das gerade gemacht habe. Aber das ist wirklich eines der beeindruckenden Dinge, dass diesen wunderbaren Song auch weiter in unsere Zeit hineingetragen hat. Denn tatsächlich gibt's natürlich House-Remixes von dieser Nummer, wie das ja bei vielen Disco-Stücken ist, aber hier auch besonders gelungen. Wir hören mal rein in den Breakdown mit dem Sample, mit dem Voice-Sample, das die meisten so verwenden. Viel Spaß mit Harvey Mason, Groovin' You. Harvey Mason, der Part, der am meisten gesampelt wurde, das Breakdown mit dem am Bass gespielten und gleichzeitig mitgesungenen supergeilen Abgang herunter, der es dann auch zu einem absoluten Sampler-Delic-Stück gemacht hat. Zum einen haben Discos Revenge, hieß ein Stück, das so in den 90ern das vollpackte mit Gusto. Also wenn man sich das Gusto-Stück anhört, das ist fast schon einfach ein bisschen zu billig gemacht, wie geil die Nummer an sich ist. Aber es bringt das voll zum Tragen. Und dann gab es noch Keep on Groovin' von One Vision. Da hatte Terry Hunter mitproduziert. Da war das vom Sound her das Hausigen noch ein bisschen Chicago-iger ausgefuchst. Und die beiden sind mir da besonders ins Auge gestochen. Aber es wurde auch noch an ganz vielen anderen Stechen. Ich glaube, die Masters of Works haben es irgendwie auch mal mit reingenommen in irgendwas, was sie gemacht haben. Also auf jeden Fall ein viel beachtetes weiteres Stück und diese repetitive Funkiness und die Dong, 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 Dong hat sich zu einem eigenen Basslauf entwickelt, obwohl es ja eigentlich nur das Break von einem Stück ist. Harvey Mason hat auch noch weiter sehr, sehr viel produziert. Man kann all die Produktionen, die er so gemacht hat im Fusion- und Jazz-Bereich, durchaus anlehnen an die Sounds, die man von Roy Ayers kennt. Donald Byrd, mit dem hat er ja auch zusammengearbeitet. George Duke wäre auch noch so ein Künstler, der ähnlich ist. Und natürlich auch Norman Connors, mit dem hat er auch einmal kollaboriert. Und Norman Connors werde ich euch nächste Woche mitbringen. Da gehen wir mal in Richtung Rare Groove Disco. Ja, das ist das, was es zu Groovin' You zu sagen gibt. Das ganze Stück findet ihr natürlich, wie die anderen, die wir erwähnt haben, auf den Playlists. Und aus meiner Sicht sind wir irgendwie ein bisschen durch für heute. Kirk, hast du noch eine Erwähnung? Kennst du noch eine Hausnummer oder eine andere Nummer, die Groovin' You mitverwendet hat?
Nee, so ad hoc fällt mir da nichts ein, aber das werde ich auch nochmal nachrecherchieren und vielleicht dann auch mit auf die Liste packen.
Naja, dann wünschen wir euch jetzt dass ihr einen fantastischen Freitag habt, gut aus der Arbeitswoche rutscht und dann thank God it's Friday. Wir wünschen euch viel Musik, viel gute Musik, viel Tanz und ganz, ganz viel Liebe natürlich für euch da draußen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Bye bye.
Tschüss.